Hunderte von Leichen säumten seinen Weg der Macht. Wehe dem, der ihm in die Quere kam. Kein Wunder, dass ganz Jerusalem erschrak, als da diese Fremden, diese Sterndeuter kamen und so fröhlich und naiv fragten, ha, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Das nächste Blutbad war doch schon vorherzusehen. Herodes sah seine Stellung, sein Leben, seine Machtposition in Gefahr, als er die Botschaft von der Geburt von Jesus vernahm. Und das sollten wir wissen, dass die Botschaft von Jesus solch eine Wirkung hat. Sie bringt Machtpositionen und Geschäftspraktiken ins Wanken. Und sie ruft heftige Reaktionen hervor, die sehr unangenehm und auch blutig sein können. Die Schmiede von Ephesus sind Beispiele dafür. Denen ging ihr Geschäft mit den Götterbildern kaputt. Oder die Besitzer der Sklavin in Philippi. Nach der Begegnung mit Paulus und Silas funktionierte das mit dem Wahrsagen nicht mehr. Die Botschaft von Jesus stört und ruft heftige Reaktionen hervor. Das ist normal. Liebe Leute, lasst uns Realisten sein. Wo Jesus verkündigt wird als König, als relevante Größe, dessen Maßstäbe dem Lebensstil anderer in die Quere kommen, gibt es Zoff. Das kann ein Shitstorm im Internet sein, das kann eine Pressekampagne sein, es kann Vandalismus sein oder auch ein körperlicher Angriff. Das erleben so viele unserer Geschwister in vielen Ländern, was das heißt, um Jesu Willen verfolgt zu werden. Es gibt Herodes, der hier mit aller Macht und Gewalt versucht, Herr der Lage zu bleiben. Und Weihnachten geschieht mitten in diese Umstände rein. Matthäus setzt sogar noch einen drauf, wenn er schreibt, dass das alles von den alten Propheten vorhergesagt wurde. Herodes und seine Untaten waren kein Versehen. Gott war hier voll Herr der Geschichte. In Vers 18, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Wie kommt ein Matthäus dazu, diese Worte hier anzuführen? Für uns sind diese Worte und diese Orte fremd. Für die ersten Leser von Matthäus waren die sehr vertraut, denn sie kamen aus dem Judentum. Das erklärt auch die Neigung von Matthäus, immer wieder aufs Alte Testament zu verweisen, weil das war so bekannt. Und diese Stelle aus Jeremia 31 war auch bekannt. Rahel, die alte und auch zu Jeremias Zeiten schon längst verstorbene Stammmutter, weint über dem Schicksal ihrer Nachkommen, wobei Rama 25 Kilometer von Bethlehem ungefähr entfernt liegt. Das Grab von Rahel, das ist in Bethlehem. Und deshalb war es sehr eingängig für die Ohren von damals, dass eine Rahel, die alte Stammmutter, weint, wir würden vielleicht sagen, dreht sich im Grabe um, über dem Leid ihrer Nachkommen in Bethlehem, an ihrer Grabstätte. Spannend wird das, wenn wir die Stelle aus Jeremia 31 weiterlesen, die Verse 16 bis 17. Auch das war den jüdischen Lesern bekannt. Da heißt es, aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen. Denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr. Denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Rahel weint, denn es ist aus mit ihnen, keine Hoffnung. Und Gott sagt, nein, es wird ein Wiederkommen geben aus dem Land des Feindes. Ein Gutes erwarten, ein wieder in die Heimat zurückkehren. Hier leuchtet noch eine ganz andere Perspektive auf, die von ewiger Heimat, von Himmel, von Auferstehung. In Zeiten der Verfolgung ist das die Perspektive, die Hoffnung gibt. Bei allem Grausigen und Traurigem, das so ein Herodes angerichtet hat. Und auch für einen Herodes gilt die Aussage von Jesus, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Es wäre nicht das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass ein Typ wie Herodes darunter zusammenbricht und sein Herz für Jesus öffnet. Bevor wir jetzt die Weisen näher anschauen, Noch ein zweiter Blick auf eine andere Gruppe, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester. Da kommen diese Fremden aus dem Osten, aus dem Morgenland und fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Herodes schaltet sofort, da geht es nicht um irgendeinen König, sondern um den Christus, der seit Hunderten von Jahren angekündigt ist. Das ist sogar diesem Nichtjuden Herodes klar. Und dann kommt das geballte theologische Wissen der Hohenpriester und Schriftgelehrten. Die wissen sofort, nicht Jerusalem, sondern Bethlehem, wo der kommende König herkommen soll. In Vers 6, auch du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiten soll. Bethlehem im jüdischen Land, nicht das da in Galiläa, das gab es nämlich auch noch. Die wussten genau Bescheid. Dort, wo die alte Stammmutter Rahel begraben liegt, eigentlich so ein Nest von 100, 200, 300 Einwohnern. Deshalb eine ganz kleine Stadt. Aber dieses Versprechen von Micha, aus dir wird der Fürst kommen. Und die Schriftgelehrten trumpfen auf mit ihrem theologischen Wissen. Jerusalem, falscher theologischer Ansatz, können sie sofort kontern und widerlegen. Und sie bleiben eiskalt, ungerührt. Da tut sich gar nichts. Wie war das bei den Hirten gewesen, als die Engel kommen und ihnen verkünden, siehe, euch ist heute der Heiland gewesen, welcher ist Christus der Herr. Der Lukas, der beschreibt, die haben sich aufgemacht, los, wir müssen eilends gehen, um zu gucken, was uns der Herr verkündet hat. Und die Theologen, die Schriftgelehrten von Jerusalem, keine Reaktion. Liebe Leute, das ist auch eine Gefahr für uns in Korntal. Wir haben viele, die viel wissen aus der Bibel, die genau wissen, was biblisch richtig ist und auch was biblisch nicht richtig ist. Aber reißt uns die Botschaft von Jesus noch vom Hocker? Ich habe eine Sehnsucht danach, dass hier in der Gemeinde in Korntal Menschen die Wirklichkeit Gottes spüren, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Beziehungen geklärt werden, dass eine neue Liebe zu Jesus und den Menschen spürbar wird, dass eine heilige Unruhe sich breit macht, eine Sehnsucht danach zu sehen, was uns der Herr kundgetan hat, wie das bei den Hirten war. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester wussten alles und doch geht es ihnen nicht ins Herz. Das ist gefährlich. Liebe Leute, begnügt euch nicht mit einem Wissen. Es kann sein, dass jemand Jahre, Jahrzehnte hier in der Gemeinde ist und er hat so viel gehört und könnte Vorträge halten. Und hier drin ist keine Beziehung zu Jesus. Weißt du, ob du in den Himmel kommst, dass Jesus in dir wohnt? Wissen allein ist nicht genug. Und damit kommen wir zu den Weisen aus dem Morgenland, wie sie hier genannt werden. Was waren das für Gestalten, die da eines Tages in Jerusalem auftauchten und für gewaltiges Aufsehen sorgten? In der griechischen Ursprache, da werden die als Magi oder Magoi bezeichnet. Wir haben dieses Wort in unserem Wort Magier noch drin, wenn es auch eine etwas andere Bedeutung hat. Das waren Gelehrte aus dem Osten, so die Gegend von Irak oder Iran. Die dortigen Kulturen waren berühmt dafür, dass sie sehr genau die Sterne beobachteten. Außerdem hatten sie große Schätze von Überlieferungen. Man weiß, dass da riesige Bibliotheken waren. Und diese Weisen beobachten jetzt die Sterne. Eigentlich hatten die in Israel nichts zu suchen. Sterndeuterei, Astrologie, da sagt Gottes Wort ganz klar Nein zu. Die Nachbarvölker von Israel, die kannten sich damit gut aus. Die hatten da täglich mit zu tun. Aber Gott hatte dem einen Riegel vorgeschoben. In 5. Mose 18 können wir dazu einiges lesen. Im Vers 14 sagt Gott zu Israel, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt. Die Menschen in Israel wussten sich in einer privilegierten Situation. Die anderen, och, die gucken auf Sterne und Zeichen. Aber wir dienen dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem Erschaffer aller Sterne. Und doch sind das solche Menschen aus den anderen Kulturen, die hier ihren Weg zu Jesus finden. Im vorangehenden Kapitel im Matthäus, da finden wir den Stammbaum von Jesus. Jochen Hägeler hat da vor ein paar Wochen darüber gepredigt. Ausgehend von Abraham über David, die babylonische Gefangenschaft, bis hin zu Jesus. Über viele Generationen lässt sich da die Geschichte Gottes in diesen vielen Namen ablesen. Und dem Stammvater, dem Abraham, war diese Verheißung, dieses Versprechen gegeben worden, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war in Israel nicht so arg präsent. Man war sehr davon überzeugt, dass wir das heilige Volk sind und die anderen, das sind nur Heiden. Und doch gilt das, was der Abraham als Verheißung bekam. Dass der Matthäus über diese Fremden, diese Weisen aus dem Morgenland berichtet, die als Erste bei dem neugeborenen König der Juden, bei Jesus ankommen, das ist ein ganz klarer Hinweis. Unser Herr Jesus Christus ist der Heiland der Welt. Wie kamen denn die Weisen überhaupt auf die Idee, dass da ein König der Juden geboren sein sollte? Gab es irgendeine Verbindung zwischen Persien und diesem kleinen Anrainerstaat am Mittelmeer? Im Buch Daniel können wir lesen, dass etwa 500 bis 600 Jahre vor Jesus Geburt Daniel und seine Freunde zu höchsten Ehren aufstiegen im babylonischen und später persischen Reich. Daniel wurde Oberster aller Weisen in Babel, können wir in Daniel 2 nachlesen. Ohne Zweifel ist damals Kenntnis von diesem zu erwartenden König in Juda, dem Messias, auch nach Persien gekommen. Die Weisen beobachteten nun aufmerksam den Himmel, die Gestirne. Und der Jupiter, der galt so als Königsstern. Der Saturn wurde als der Stern der Juden bezeichnet. Vor 450 Jahren, dieses Jahr, wurde Johannes Kepler geboren, gar nicht weit von hier in Walderstadt. Ein genialer Sternenforscher und Mathematiker. Der hat errechnet, dass einige Jahre vor dem Jahre Null es auffällige Annäherungen gab von Jupiter und von Saturn. Das haben die gemerkt. Das war völlig ungewöhnlich. Und dann waren da diese alten Überlieferungen aus der Danielzeit. Die Weisen aus dem Morgenland haben geschaltet. Es ist soweit. Das müssen wir uns angucken. Und dann machen sie sich auf den Weg. Und sie hatten keinen Zweifel daran, dieser König ist geboren. Deshalb ist die Frage auch nicht, ist denn da ein König geboren, sondern wo ist er? An der Existenz hatten sie keinen Zweifel. Ich finde das oberspannend, den Weg dieser Männer zu Jesus zu verfolgen. Gott begegnet ihnen in ihrer Kultur, dort in Persien, im Irak, mitten in ihrem Sternegucken, in ihrem individuellen Horizont und bereitet ihnen den Weg zu Jesus. Vielleicht bist du heute in die Übertragung per Zufall reingekommen und sagst, naja, eigentlich habe ich da mal ja nichts zu tun, ich bin atheistisch aufgewachsen. Oder du sagst, ich betrachte das alles wissenschaftlich. Oder du kommst aus einem fremden Land, aus einer ganz anderen Religion. Die Geschichte der Weisen gibt Hoffnung. Jesus begegnet dir auf eine ganz individuelle Weise, die dir entspricht. Du kannst ihm begegnen aus deiner so ganz anderen Welt heraus. Vor 2 Jahren waren meine Frau und ich im Libanon zu einem Hilfseinsatz. Der dortige Baptistenpastor erzählte, dass etliche Muslime zum Glauben kommen. Und bei vielen spielen Träume eine entscheidende Rolle. Träume und Reden Gottes, das haben wir ja hier auch in unserem Kapitel gesehen. Pastor Dschihad sagte tröstlicherweise, er als christlicher Libanese hatte noch nie einen Traum. kulturell adaptiert, passend spricht Gott zu Menschen. Im Dezember 2018 starb Don Richardson. Der war mit seiner Familie in Indonesien beim Volk der Sawi. Und die Sawi, die hatten einen grausigen, kannibalistischen Umgang miteinander. Das Höchste war, einen Menschen aus einem anderen Dorf dem Freundschaft vorzuspielen und ihn dann bis zur Schlachtung zu mästen und aufzuessen. Verrat als oberste Tugend. Ratet mal, wer der Held war, als Don versuchte, nachdem er so ein bisschen die Sprache konnte, ihnen etwas aus der Bibel zu erzählen. Judas, das ist der Held, der hat Jesus verraten. Don und seine Frau waren verzweifelt. Sie bekamen keinen Zugang zum Stamm der Sawi mit ihrem Versuch, Jesus und seine Botschaft des Friedens und der Liebe und Versöhnung weiterzugeben. Und dann stolperten sie über den Brauch des Friedenskindes. Auch die Sawi litten unter der Bedrohung, betrogen und getötet zu werden. Um dem entgegenzuwirken, tauschten zwei Familien aus befeindeten Dörfern ein Kind aus. Das Friedenskind. Solange diese Kinder lebten, war Frieden. Und niemand durfte Hand anlegen an dieses Friedenskind. Jesus als Gottes Friedenskind, das schlug ein wie eine Bombe im Denken der Sawi. Und Judas, der verriet das Friedenskind. Er war nicht mehr der Held, sondern der schlimmste Verbrecher. In der Folge kamen viele von den Stammesangehörigen der Sawi zum Glauben an Jesus. Gott hatte ihnen einen ganz speziellen Weg aus ihrer Kultur heraus zu Jesus gegeben. Und unser Gott ist groß und gut. Er schafft das, auch dir einen ganz speziellen Zugang zum Glauben zu geben. Und wir, die wir schon was von Jesus wissen, die wir mit ihm leben, machen wir uns das bewusst. Gott schickt uns Menschen in den Weg, mit denen er auf dem Weg ist. Heute oder morgen können wir denen begegnen. Und vielleicht können wir Gottes Werkzeuge und Botschafter sein. Das ist oberspannend. Die Weisen aus dem Morgenland kamen zu Maria und dem Kind. Da steht übrigens nichts mehr von einer Krippe oder einem Stall, sondern sie gingen in ein Haus oder in das Haus und fanden das Kind und seine Mutter Maria. Wie war die Reaktion der Weisen? Mir geht das ja manchmal so, wenn man so zu berühmten Stellen oder Sachen kommt, dass man so denkt, naja, der Reiseführer hat das in den hellsten Farben beschrieben, jetzt hast du das auch gesehen, aber eigentlich, naja, das haut mich jetzt auch nicht um. Von den Weisen lesen wir, dass sie hoch erfreut waren. Als sie den Stern dort sahen, das ist reichlich schwach ausgedrückt. Im griechischen Urtext steht da, sie freuten sich heftig mit großer Freude. Habt ihr das schon mal versucht? Euch heftig mit großer Freude zu freuen? Vielleicht als die Herzallerliebste den Antrag annahm oder ein Kind geboren wurde oder der Lieblingsverein endlich die Meisterschaft errang. Die Weisen waren schier aus dem Häuschen, als sie in das Haus kamen und Jesus und seine Mutter fanden. Sie fielen vor Jesus nieder und beteten ihn an. Die Weisen werden mitunter auch als die heiligen drei Könige bezeichnet. Da steht nirgendwo, dass sie Könige sind. Aber mit Sicherheit waren sie sehr vornehme und hochgebildete Leute. Und die warfen sich vor Jesus auf den Boden. Diese Begegnung mit Jesus, die ging durch ihr Herz. Hier fanden sie die Erfüllung all ihrer Sehnsucht. Als sie dem amtierenden König Herodes begegneten, da war nichts von solch einer Ehrerbietung zu sehen. Die Begegnung mit Jesus veränderte ihr Leben. Wir wissen nicht, wie das weiterging bei den Weisen. Am Ende der Geschichte verschwinden sie wieder, wir lesen nichts weiter von ihnen. Aber ich habe keinen Zweifel daran, wenn die Weisen später von ihren Enkeln gefragt wurden, Opa, sag doch mal, was hast du eigentlich Großes und Wichtiges erlebt? dass sie dann von dieser Begegnung mit dem neugeborenen König der Juden, mit Jesus, erzählt hätten. Und sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Weihrauch und Gold und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Möhren, so mögen manche Kinder das verstanden haben. Nirgendwo steht übrigens, dass das drei Weise sind oder dass die Kaspar, Melchior oder Balthasar heißen oder wie die aussehen, dass da einer vielleicht ein bisschen dunkel ist. Das können wir alles nicht sehen. Was wir lesen können, ist, dass sie kostbare Geschenke brachten, eines Königs wert. Und so ist es manchmal mit Geschenken. Die sind so kostbar, dass man die aufbewahrt für besondere Gelegenheiten. Ich weiß nicht, ob Sie auch so eine Schüssel zu Hause haben, noch von der Hochzeit. Vielleicht hat die bei der Silberhochzeit ihren ersten Einsatz. Ob jetzt Maria drei Kisten ins Regal packte, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, die kleine Familie war binnen kürzester Zeit auf der Flucht. Und Gott hatte ihnen Reisegeld gegeben in Form von Geschenken der Weisen. Er versorgte sie durch diese Geschenke der Fremden. Das wurde zu Gottes Werkzeug. Und die Flucht war in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Fremden. Gott sorgt davor. Und wenn Matthäus schreibt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das hat schon der Prophet damals gesagt. Gott sitzt in der Regie. Er ist in der Kontrolle über all den Dingen, bis hin zu diesen Luxusgeschenken, die plötzlich so lebensnotwendig sind. Ich weiß nicht, was Maria und Josef gesagt hätten, wenn man sie zu den Weisen befragt hätte. Ob die nicht gesagt hätten, also die können wir sparen. Dann haben wir zwar kein Gold, Weihrauch und Myrrhe, aber auch kein Hals über Kopf fliehen und jahrelang untertauchen. Die Weisen bedeuten eine empfindliche Störung des Status quo. Das haben wir nicht gerne. Vielleicht, wenn es ganz schrecklich ist, dann mögen wir nicht da so drin bleiben. Aber sonst ist es eigentlich so, dass wir so eine gewisse Vertrautheit und Sicherheit mögen. Das kann dann sein, dass man im Osten in Deutschland eine Ostalgie bemerkt. Oder dass in Korntal sich Leute erinnern, wie schön das früher war. So überschaubar und ungestört, ohne all die Technik, ohne all den Schnickschnack. Unsere Worte hier, die Geschichte der Weisen, zeigen uns einen Gott, der neue Kapitel aufschlägt. Das Kapitel von Flucht, das Kapitel von dem Massaker in Bethlehem. Und er ist der Herr der Geschichte. Das ist alles schon vorhergesagt. Und er ist der, der versorgt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir sind jetzt am Anfang von 2021. Wie das alles mit Corona weitergeht, das wissen wir nicht. Was sich in Staat und Gesellschaft und auch in der Kirche tun wird, wir wissen das nicht. Wie unsere Gebrüdergemeinde am Ende des Jahres aussehen wird, wir wissen das nicht. Aber wir können einen Gott erkennen in seinem Wort, der in der Regie sitzt, der weiterführt und der versorgt. Herodes, der seine Machtposition gefährdet sah, als er der Botschaft von Jesus begegnet und um sich schlägt. Das ist eine Realität. Seien wir nicht naiv zu glauben, dass Christen nur Freunde haben. Aber wir sollen unsere Feinde segnen und für sie beten. Die Schriftgelehrten, voll richtigen Wissens und innerlich eiskalt, das ist gefährlich. Die Weisen, vorbereitet von Gott, auf einem ganz individuellen Weg zu Jesus. Die Weisen, voller Freude, begegnen sie dem Heiland der Welt, zu dem sogar sie kommen dürfen. Und die Weisen, Werkzeuge eines lebendigen Gottes, der in allen Veränderungen die Kontrolle hat und versorgt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben und wir können darin so viele Facetten entdecken, wie du bist, wie du führst. Manches gefällt uns und manches nicht. aber du bist der, der über der Geschichte steht, der versorgt, der einen Herodes kennt und die Schriftgelehrten und über dem seine Geschichte macht. Du bist ein Gott, der den Weisen diesen Weg weist, ganz speziell so, wie sie das brauchen. Danke dir, dass das auch heute gilt, dass du Wege baust für jeden Einzelnen von uns. Und du möchtest, dass wir in einer Beziehung mit dir sind, dass wir sagen können, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben, gebe zu seligem Gewinn ihm mein Leben selber hin. Amen.